Menschen sagen, wie schnell die Zeit vergeht. Wir haben ja den Gottesdienst heute eine Woche weitergeführt, weil letzten Sonntag mein Vater 91 Jahre alt wurde. Und dann merkt man, dann sagt er mir, ach Thomas, wie schnell die Zeit verging. Und dann sage ich zu Papa, und wie oft hast du in deinem Leben gesagt, Mensch, war das ein langer Tag. Und wir spüren, das Thema Zeit ist so unterschiedlich, je nachdem, wie ich die Zeit auch erlebe. Manchmal denkt man, die Zeit vergeht überhaupt nicht. Und natürlich sagen viele Menschen, wenn sie älter werden, ich habe das Gefühl, die Zeit läuft und rast immer schneller. Vielleicht, weil wir wissen, dass unser Leben begrenzt ist. Wie nehme ich meine Lebenszeit selbst wahr? Heute Morgen war ich noch bei einer eisernen Hochzeit. Die feiern erst später, aber ich war heute Morgen beim Segen und beim Frühstück. Und dann sagte sie aus ganz ehrlichem Mund, 95 Jahre alt, ne? Thomas, manchmal ist das Leben scheiße. Ja, und sie hatte, so aktiv war sie im Leben. Und sie kocht heute immer noch. Ihr Mann lebt auch noch. Beide, der Mann wird jetzt in nächster Zeit 95. Und die Frage ist ja auch immer, wie kann man es hinbekommen, dann zu sagen, schau nicht darauf, dass das Glas halb leer ist, sondern halb voll. Und wenn man dann wirklich ehrlich hinschaut und sie so sagen, was können wir eigentlich in unserem Alter alles noch gemeinsam tun? Dann verändert sich das auf einmal. Dann ist das Leben doch nicht so, sondern doch ein wenig gnädig, hilfreich. Ich habe in der Halle Münsterland bei einem Vortrag oder von einem, das war fast so wie so ein Theaterstück von Hirschhausen, bin ich gewesen, zum Thema Älterwerden. Und ich vergesse das nie, am Anfang dieser Show, der machte das ja auch immer sehr amüsant und man hört auch gerne hin, dann sagte er, jetzt bin ich 50 Jahre alt geworden und ich kann alles noch so wie mit 30. Ich kann alles noch so wie mit 30. Alle waren schon ganz gespannt. Ich kann alles noch so wie mit 30. Nur nicht mehr an einem Tag. Schöne Antwort. Ich kann noch alles, ich kann auch 95, ich kann noch denken. Ich kann noch lesen. Vielleicht behalte ich nicht mehr so viel. Ich schaffe doch nicht mehr alles an einem Tag. Und das ist schön. Das ist trostreich, wenn man so den Blick so lenken kann. Eine Erzählung von Franz Kafka macht das auf eine andere Art und Weise ein bisschen schwer. Aber wer Franz Kafka mal gelesen hat, der weiß, der ist nur 41 Jahre alt geworden, an Tuberkulose gestorben. Der weiß, wie schwer die Auseinandersetzung mit seinem Vater war, dass er eigentlich was ganz anderes machen wollte, aber er kriegte immer Druck. Er musste immer abends schreiben, hatte kaum Möglichkeiten in dem Raum überhaupt zu schreiben, hat dann die Nacht genutzt, weil er dann das machen konnte, was seine Sehnsucht war. Und er hat natürlich durch sein Leben ein Stück auch etwas Schweres in seinem Herzen. Das nächste Dorf heißt diese Erzählung.
Das nächste Dorf. Mein Großvater pflegte zu sagen, das Leben ist erstaunlich kurz. Jetzt in der Erinnerung drängt es sich mir so zusammen, dass ich zum Beispiel kaum begreife, wie ein junger Mensch sich entschließen kann, ins nächste Dorf zu reiten, ohne zu fürchten, dass, von unglücklichen Zufällen einmal ganz abgesehen, schon die Zeit des gewöhnlichen, glücklich ablaufenden Lebens für einen solchen Ritt bei weitem nicht hinreicht.
Keine einfache Sprache, aber Kafka macht so deutlich, der Ritt in das nächste Dorf. Was kann da alles passieren? Du hast nicht so viel Lebenszeit. Das kann einem ein bisschen mürbe machen. Wie oft sagt man im Leben, das lohnt sich nicht? Ich würde Ihnen gerne raten, streichen Sie dieses Wort. Weil ob sich etwas lohnt oder nicht, erfährt man erst, wenn man es tut. Wie oft haben Sie vielleicht im Leben schon mal so gedacht, das lohnt sich nicht, und waren hinterher erfüllt von dem, was Sie dann geschenkt bekommen haben? Zur gleichen Zeit von Kafka, also Ende des 19. Jahrhunderts, Kafka hat ja den Ersten Weltkrieg noch erlebt und ist danach gestorben, gibt es einen Dichter aus dem schlesischen Raum. Wieckert, sein Name, der hat eine tolle Idee. Da wurde nämlich auch, ist auch nicht so alt geworden, ich glaube 61 Jahre. Und er hat sich folgende Gedanken zum Thema Altwerden gemacht. Wie oft hört man, die Zeit rast, sie wird immer schneller. Er hat eine Kleiderstange genommen. Und an der Kleiderstange hat er all seine Kleider gehängt, die er im Laufe seines Lebens zu unterschiedlichen Zeiten getragen hat. Und unten waren die ganzen Schuhe ausgetreten, wirklich zerfetzt zum Teil. Und dann machte er sich Gedanken, wie lange habe ich eigentlich diese Schuhe getragen? Auf welchen längeren Zeitraum habe ich dieses Kleid getragen? Und dann hat er die Kleider gesehen und angeschaut und dann merkt er auf einmal, wie viel zeigen diese Kleidungssachen in meinem Leben, was ich alles erlebt habe, wo ich alles gewesen bin, wie viele Jahre ich doch auch schon auf meinem Puckel habe und in den Jahren, was ich daraus gemacht habe. Der nimmt die Kleiderstange und sieht seine Kleider und schaut auf einmal nicht danach, wie viele Jahre lebe ich, sondern wie tief habe ich gelebt. Und die Kleider machen so deutlich, was er erlebt hat. Du kannst das Leben, so heißt es in einem wunderbaren Wort, du kannst das Leben nicht verbreitern, nicht verlängern, nur vertiefen. Und im Blick auf diese Kleider und Schuhe kannst du eine Menge Lebenstiefe erreichen und darauf schauen. Wir haben in der Gemeinde damals das Buch gelesen, im Alter auch Dienstags bei Maury. Und Maury hatte noch ein Jahr zu leben. Alter Professor, sein Student damals, kommt jeden Dienstag 700 Meilen, fliegt er zu seinem Professor. Der weiß, dass das Leben zu Ende geht, auch ganz bewusst. Und dann unterhalten die sich ein Jahr lang über das Leben. Der geht nicht vom Ende aus, sondern von der Fülle des Lebens. Und er lebt bis zuletzt. Ich finde, das ist eine Chance, im Alter oder auch in Krankheit zu sagen, ich lebe erstmal. Ich kreise nicht nur um Krankheit und Altwerden, ich lebe. Und ich möchte die mit dir, Mitch, der war Sportreporter, ich möchte mit dir über das Leben sprechen und nicht über den Tod. Und dann macht er, und das ist ein bisschen zum Schmunzeln, also das Buch hat mir sehr viel Tiefe gegeben zum Nachdenken, aber eine Stelle, glaube ich, die passt hier ganz gut rein. Der Maury hat in seinem Leben eine Beerdigung zu Lebzeiten gemacht. Da wurde er nämlich gefragt. Dann haben die Musik gemacht, Gospels gemacht. Die ganze Familie war in dem Haus, war da und haben sozusagen eine Art Beerdigung gefeiert. Aber nicht eine Beerdigung, sondern eine Lebensfeier. Und Maury schmunzelte da und sagte, Warum soll ich erst die schönen Worte hören bei der Beerdigung? Ich brauche die jetzt. Ein bisschen humorvoll, aber so ehrlich. Und Auseinandersetzung mit dem Leben. Wie gehe ich selbst mit Alter und so um? In meiner eigenen Familie denke ich oft an meinen Großvater. Gut, meine Großeltern sind beide nur 79 Jahre alt geworden, die ich so erlebt habe. Aber die haben gelebt bis zuletzt. Meine Oma, so habe ich das so erlebt, das war ein Tod erster Klasse. Die hat sich sonntags hingelegt mit 79 und ist nicht wieder aufgewacht. Sozusagen beim lieben Gott wieder aufgewacht. Und mein Opa hat bis zuletzt Klavier und Orgel gespielt und hat darin sein Leben gefunden. Auch nochmal sein Alleinsein nach dem Tod seiner Frau. Man spürt an diesen Dingen, nimm das Leben bis zuletzt in der Hand und lebe es. Spüre nach, was ist deine Sehnsucht? Was ist deine Freude? Ich habe immer viel und gerne mit älteren Menschen zusammengearbeitet. Ich denke noch so oft an Heinz Witterke, den Pastor, mit dem, den Priester, mit dem ich so innig mich ausgetauscht habe. Diese Lebensweisheit, diese Lebenstiefe. Manchmal vielleicht auch, ach, er hätte doch noch etwas länger leben können. Aber ich schaue auch auf das, was wir miteinander gelebt und geteilt haben. Und ältere Menschen haben, das ist einfach der Vorteil, die haben einfach mehr Erfahrung. Und die Erfahrungen, die prägen. Die Erfahrungen, die geben Halt. Ich wollte so ein kleines Einspiel machen, jetzt gebe ich aber nur so ein bisschen den Gedanken mal wieder. Ich habe gestern eine andere 95-jährige Frau interviewt über das Alter. Und die war früher Lehrerin und auch Direktorin von der Grundschule. Und die hat von sich aus erzählt und ganz deutlich gemacht, ach, was können eigentlich jüngere Menschen von Älteren lernen? Also in der Wissenschaft nicht so viel. Da gibt es heute viel modernere Möglichkeiten und andere Möglichkeiten, wie die Jungen viel besser und lebendiger das machen können. Aber Lebenserfahrung und Lebensweisheit, das können wir ihnen mitgeben. Und dann erzählte sie von einer Kollegin, die so nicht den Mut gehabt hat, dran zu bleiben. Die hatte ihre zweite Prüfung nicht so gut bestanden. Die erste Prüfung war eine 2, die zweite war eine 4. Und dann stellte sich aber erst heraus, die hatte eine 4 gemacht, weil die Begleitungslehrerin die ganze Zeit krank war. Aber sie hatte nicht den Mut zu sagen, ich packe das jetzt nochmal neu an. Und dann hat die alte Dame so gesagt, ja, ich stelle dir an die Seite, komm, wir überlegen mal, was du machen kannst. Wo gibt es noch Bedarf, weil sie keine, aufgrund des Ergebnisses keine feste Stelle bekam. Und dann guckten sie hinein und sagten, ja, du musst dranbleiben. Und dann haben sie nachgeguckt, so im Amtsblatt, welche Fächer waren interessant. Musik, hat sie mir erzählt, Kunst und Religion. Musik und Kunst, das kann ich nicht, hat sie gesagt. Aber Religion wird wo gehen? Ja, dann rufen Sie da an. Ich habe da schon mal angerufen, sagte. Sie müssen dranbleiben. Sie müssen immer wieder fragen, damit ihr auf der anderen Seite spürt, dass Sie da Interesse dran haben. Und dann machte sie das und telefonierte. Und innerhalb von 2 Wochen hatte sie eine feste Stelle. Eine Ermutigung des älteren Menschen, der sagt, bleib dran, gib nicht auf. Präsentiere dich und hab Kraft und Mut.
Life, you are my life, Ali. Leben, deiner Liebe sind wir, Boten des Lichtes in der Welt, Gottes Friedens, Herr, unser Frieden, schenk deinen Frieden allen. Jesus Christ, you are my life, Halleluja, Halleluja. Jesus Christ, you are my life, you are my life, Halleluja. He was a life, Halleluja. Jesus Christ, you are my life, you are my love, Halleluja. Jesus Christ, you are my life, you are my life, Halleluja.
Und dann kommen die beiden Alten und treffen Jesus im Tempel. Das gehörte zum jüdischen Gesetz. Die Frau vor den Blutungen durch die Geburt musste gereinigt werden. Und so war es, nach 40 Tagen gingen Josef und Maria in den Tempel. Und im Tempel fanden sie dann diese beiden Alten, Simeon und Hanna. Der Tempel ist der Ort des Gebetes. Man muss nicht in den Tempel gehen, um zu beten, aber es ist ein Ort, innezuhalten. Es ist ein Ort des Wartens, ein Ort des Betens, des Meditierens, des Nachspürens. Viele Jahre, so heißt es in der Heiligen Schrift, warten Simeon und Hanna im Tempel. Glaube hat etwas mit Warten zu tun, hat etwas mit Geduld zu tun und hat etwas mit Treue zu tun. Ich habe in der Gemeinde mal eine Frau kennengelernt, die sagte mir: Herr Pastor, jetzt bete ich schon 3 Wochen und nichts ist passiert. Glauben braucht Treue und auch zu sagen, und das ist manchmal schwer, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist eine Herausforderung. Simeon und Hanna halten diese Treue ein ganzes Leben lang, bis ins hohe Alter. Und dann werden sie am Ende ihres Lebens sozusagen beglückt. Da kommen Josef und Maria in den Tempel und man kann es so sagen, beide trauen ihren Augen nicht. Sie spüren in ihrem Herzen, dieses Kind strahlt Leben aus. Dieses Kind strahlt Heil aus. Und Simeon, so steht es in der Heiligen Schrift, nimmt dieses Kind und drückt es ganz fest an sich und hält es in seinen Armen. Ein Bild des Glaubens. Glaube ist eine Herzensangelegenheit. Ich lasse mein Herz sprechen. Ich lasse die Liebe in das Herz hinein. Es ist ein Bild für Sehnsucht. Simeon und Hanna fragen uns vielleicht, wonach sehnst du dich? Die beiden sehnen sich danach, ich möchte am Ende des Lebens bei Gott ankommen. Ich möchte auf ein Ziel hinleben. Das ist meine Sehnsucht. Und deswegen bin ich hier im Tempel oder ich bete oder ich fange an, innerlich in mich hineinzuschauen. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, ich bete ihn jeden Abend vor dem Schlafengehen. Nun lässt du Herr deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ich habe Anfang vor Weihnachten meine Tante beerdigen müssen. Und ich habe viele Gespräche mit ihr auf dem Weg. Ich durfte sie auf dem Weg begleiten. Als ich mit ihr den Gottesdienst und die Krankensalbung gemacht habe, habe ich sie gefragt, was spürst du jetzt? Und sie sagte, Frieden. Nun lässt du her, wie du gesagt hast, deinen Knecht in Frieden scheiden. Meine Tante ist mit 82 gestorben, hat 5 Kinder. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, was es bedeutet, dieses Wort Frieden aus der Mutter, ich habe es so weitergegeben, die haben es selbst gar nicht mitbekommen, was dieses Wort für den Trauerweg der Kinder bedeutet. Mama hat Frieden gefunden. Mama hat Leben gefunden. Nun lässt du her deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Lebensalter, Weisheit und vielleicht zu sagen, ja, ich gehe dem Heil und dem Leben entgegen. Ein Licht, das Leben schenkt, das die Menschen erleuchtet. Möge diese Botschaft der Alten, Simeon und Hanna, auch für uns eine Botschaft des Lichtes sein. Mögen wir auf unser Alter schauen, aber auch auf das, was wir schon alles erlebt haben. Und vielleicht im tiefen Glauben auch unseren Weg weitergehen. Du gehst nicht dem Tod entgegen, sondern dem Licht. Du gehst dem Heil entgegen. Leben über den Tod hinaus. Möge diese Botschaft uns hier und heute Kraft geben. Simeon und Hanna haben es so erlebt. Und sie geben uns diese Botschaft und diese Freude weiter.